Die Elisabeth-Klinik ist die einzige Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Dortmund. Dort werden Kinder von 5 bis 18 Jahren mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen oder Essstörungen behandelt. Neben dem stationären Bereich gibt es auch verschiedene Ambulanzen. Dort werden auch Eltern mit sehr kleinen Kindern oder Babys beraten. Die Klinik gehört zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe, kurz LWL. Der LWL ist für alle Leistungen zuständig, die mit dem Ziel erbracht werden, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu fördern.
Hier ist Gesund und bunter, der Podcast aus dem Gesundheitsamt Dortmund mit Katharina Rudolfi und Jennifer Beck. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gesund und bunter. Ich sitze heute mit Kathi hier und wir haben zu Gast Dr. Heidi Igel. Sie ist Chefärztin am LWL-Klinikum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, mal Dortmund, an der Elisabeth-Klinik hier in Dortmund.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich die Klinik heute vorstellen darf. Mein Name ist Heidi Igel. Ich leite die Klinik jetzt im dritten Jahr und ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Ich bin Verhaltenstherapeutin und in der Klinik als Chefärztin tätig.
Mhm. Ich würde direkt gerne thematisch einsteigen. Wenn man so an Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen denkt, was gibt's denn eigentlich für Erkrankungen oder reden wir von Störungsbildern? Wie spricht man eigentlich korrekt darüber? Was sagt man?
Ja, das kommt immer darauf an, mit wem man darüber spricht. Also wir sprechen natürlich schon von Erkrankungen, weil wir ja auch Teil des Gesundheitssystems sind. Wir reden aber auch häufig auch von Störungsbildern, weil wir sagen, es ist ja eine Störung. Und mit den Patienten sage ich aber meistens, es ist auch nur ein Teil des Normalen. Weil es ja auch eine große Spannbreite gibt. Jeder ist unterschiedlich, jeder hat seine Merkmale. Und bei psychischen Erkrankungen ist es ja genau wie bei somatischen Erkrankungen häufig so, dass sie akut sind und wieder vorbeigehen. Und dass es häufig nichts ist, was für immer bleibt. Und andere Krankheiten, die bleiben dann aber doch und überdauern. Und ja, da ist es ganz wichtig, das ja auch zu integrieren und gut anzunehmen. Und dann finde ich es eigentlich schön, wenn wir ja von einem Störungsbild auch gemeinsam sprechen. Wir arbeiten ja auch ein Störungsmodell.
Sie hatten gesagt, dass es halt oft so ist, dass eine psychische Erkrankung halt kommt, aber dann auch wieder geht und wieder in Ordnung ist, aber dass es eben manchmal auch einen länger begleitet und dass man dann einen Umgang dazu lernt. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr zu sagen zu dem Punkt?
Es ist so, dass psychische Erkrankungen sehr lange verlaufen. Und ich sage immer, dass bei den psychischen Erkrankungen, so lange wie die gekommen ist, so lange braucht die auch mindestens, bis die wieder geht. Und dann sagen die Kinder oft schon oder die Jugendlichen, wann das dann angefangen hat. Und häufig ist das dann schon, dass sie sagen, ja, das geht jetzt schon seit einem halben Jahr oder das geht schon so seit die letzten 3-4 Jahre. Und dann ist es auch wichtig, da sehr offen darüber zu sprechen, dass das auch so lange dauert. Und es ist anders bei einem Schnupfen oder bei so einer Standarderkältung, wo wir wissen, in 2 Wochen ist das auf jeden Fall wieder weg. Es geht viel auch damit, ja, trotz der psychischen Erkrankung und mit der psychischen Erkrankung im Alltag gut zu leben und trotzdem ja die Entwicklungsschritte, die anstehen, bewältigen zu können. Ne? Das heißt, im Jugendalter, in der Adoleszenz geht es ja darum, sich von den Eltern abzulösen und dann ist das etwas, was wir eben gemeinsam thematisieren, dass es ja trotzdem darum geht, jetzt erwachsen zu werden, selbstständig zu werden, obwohl es einem gerade nicht gut geht, weil trotzdem ist das ja ein Entwicklungsschritt, der in dem Alter auch passieren soll. Und genauso stehen in jedem Entwicklungsalter ganz wichtige Schritte an und dafür ist das wichtig, dass man eben schaut, wie schaffen wir das mit der psychischen Erkrankung. Und es gibt ja auch psychische Erkrankungen, die einfach auch bleiben. Und da ist es ja so ganz typisch zum Beispiel das ADHS oder auch die Autismus-Spektrum-Störung. Und da geht es vor allem für uns damit, dass alle viel über die Erkrankung erfahren, also dass die Menschen gut Bescheid wissen. Ja, was ist das denn eigentlich für ein Krankheitsbild? Wie besonders macht mich das? Und wie kann ich damit gut im Alltag leben? Denn ich habe mal den Eindruck, dass wenn die Menschen wissen, was habe ich denn eigentlich oder was hat mein Kind eigentlich, dass dann schon dieser Prozess anfängt, aha, und was können wir jetzt tun? Und das finde ich immer so den wichtigsten Ansatz zu erkennen, okay, was ist da eigentlich und was kann ich selbst machen? Weil alle Menschen gerne immer handlungsfähig sein möchten und das ist auch das, was wir zu stärken versuchen.
Mhm. Und was ist bei Kindern und Jugendlichen so das, was am häufigsten auftritt oder was verbreitet ist?
Das kommt ein bisschen auf die Altersklasse an, sage ich jetzt mal. Also bei den sehr jungen Kindern, wir behandeln ja von der Geburt bis zum 18. Geburtstag. Und bei den ganz Kleinen beginnt es mit ja, Fütterstörungen, Schreistörungen, Schlafschwierigkeiten. Und bei den Jugendlichen dann, da ist es dann schon wie bei den Erwachsenen. Das häufigste Krankheitsbild, Störungsbild ist die Depression. Und ja, bis dahin haben wir viele Störungsbilder, die wir bei uns in der Klinik Klinik auch behandeln. Sehr bekannt ist zum Beispiel auch ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Wir haben aber auch Patienten und Patientinnen mit Essstörungen, mit Zwangsstörungen, mit Bindungsstörungen. Wir haben Patienten und Patientinnen, die Suchtprobleme haben, egal ob das jetzt stoffgebunden ist oder eben auch Mediensucht wird immer häufiger.
Genau. Woran merke ich denn überhaupt, dass bei meinem Kind irgendwas nicht mehr ganz im Rahmen ist oder dass es eine psychische Erkrankung tatsächlich haben könnte?
Bei Kindern ist das ja so, dadurch, dass sie permanent in der Entwicklung sind, dass sich ja immer Dinge und Prozesse verändern und plötzlich am Frühstückstisch wieder ein neuer Mensch einem gegenüber sitzt und man nicht weiß, ist das vielleicht eine normale Traurigkeit oder ist das vielleicht eine Depression, die mein Kind haben könnte? Ne? Sind die Ängste noch normal am Abend vorm Einschlafen oder entwickelt sich vielleicht eine Angststörung bei meinem eigenen Kind? Ne? Und ich glaube, es ist total wichtig, als ersten Ansprechpartner immer den Kinderarzt oder die Kinderärztin zu fragen, ja, das und das ist mir aufgefallen und was denken Sie denn darüber? Und der oder die wird dann schon wissen, ist das eigentlich noch normal oder könnte das auch ein Hinweis auf eine psychische Erkrankung sein? Und dann rate ich immer dazu, weil Kinder so viele wichtige Entwicklungsaufgaben haben, dass man ganz, ganz früh sich dann auch Unterstützung holt. Ja, lieber einmal zu früh kommt als zu spät.
Sind das eher Eltern oder kommt dann eher der Tipp aus dem Umfeld, aus Institutionen wie Schule?
Das ist total häufig, dass Institutionen sagen, das Kind braucht Hilfe und das sind immer total wichtige Hinweise, denke ich. Man als Eltern, das fängt ja schon im Kindergarten an, die Info bekommt, wir sehen Auffälligkeiten, ihr Kind kann sich im Stuhlkreis vielleicht nicht konzentrieren oder wird sehr, sehr wütend oder ist so in sich gekehrt, dann sind das schon so Hinweise, die man auf jeden Fall ernst nehmen sollte, wenn das so andere Profis auch für Kinderentwicklung einem zurückmelden. Und viele Eltern merken es aber auch selber und ich rate dann auch immer dazu, das Kind direkt mal anzusprechen, ab einem gewissen Entwicklungsalter, dass man wirklich auch fragt, Mensch, wie geht es dir eigentlich gerade? Ne? Hast du irgendwelche Sorgen? Häufig ist das so, wenn es einem Menschen nicht gut geht, dass er sich freut, wenn er angesprochen wird. Es kann aber natürlich auch sein in der Pubertät, dass das nicht der Fall ist. Ja, und auch dann denke ich, dass es wichtig ist, vielleicht gibt es nochmal einen anderen, der einen Draht hat. Ne? Vielleicht eine Patentante oder der Opa, der dann nochmal den Weg dahin geht, also da dranbleibt, ne? Oder dem Kind auch mal zu signalisieren, du, ich sehe, dir geht es nicht gut. Merke auch, du willst jetzt nicht mit mir darüber sprechen, aber ich bin da und komm zu mir, wenn du was möchtest. Das ist auch oft ganz hilfreich, ne? Wenn die Kinder dieses Angebot, die Einladung bekommen. Genau, und im Zweifel, wenn das Kind sich nicht mit Händen und Füßen wehrt, ja, einmal sagen, du, wir gehen zusammen zum Spezialisten für Gefühle, wir gucken jetzt einmal nach einer Fachfrau, nach einem Fachmann und dann gucken wir, ob du Hilfe brauchst oder nicht.
Wie kann man denn sowas sonst noch angehen oder so ein Gespräch angehen?
Wichtig finde ich erstmal, dass man selber auch Zeit hat, ne? Dass man auch wirklich guckt, wann passt so ein Gespräch. Also im besten Fall nicht, wenn es gerade Streit gibt, wenn ich selber gleich zur Arbeit muss oder irgendwie noch mit dem Geschwisterkind vielleicht Englisch lernen möchte, auch mal signalisieren, ich lege jetzt auch mal mein Handy weg. Ne? Wir beide haben jetzt Zeit, vielleicht kann man einen Spaziergang zusammen machen. Mit Jugendlichen klappt Autofahren auch super, da können die nicht weglaufen und man kann einfach mal mit denen ins Gespräch kommen. Und wichtig sind tatsächlich auch diese Ich-Botschaften. Ne? Ich mache mir Sorgen um dich, um deine Entwicklung, und ich weiß nicht, ob du Hilfe brauchst. Ne? Und auch so sagen als Erwachsener ganz klar, ich habe jetzt hier auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich würde mir aber wünschen, dass wir zusammen gucken, ob du Hilfe brauchst. Ne? Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, das auch zu wissen, egal ob als Jugendlicher oder als Eltern. Behandlung bei uns ist grundsätzlich freiwillig. Das heißt, die kann auch abgebrochen werden. Ne? Man kann auch erstmal kommen und dann sagen, nein, das ist doch nichts für mich. Und oft entscheidet man das dann aber auch gemeinsam. Ich finde es wichtig auch zu sagen, was ist mir selber aufgefallen? Ne? Also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, du bist traurig oder ich mache mir Sorgen, weil du gar nicht mehr alleine rausgehst. Und das ja erstmal zu benennen, dem Ganzen Worte zu geben, weil vielleicht hat ja mein Kind dafür noch gar keine Worte. Was wir so sehen und was mir immer Sorge bereitet, ist, dass vielleicht zu oft auch weggeguckt wird und man nicht so richtig weiß, wie schnell aber auch die Entwicklung ja voranschreitet. Kinder und Jugendliche sind ja eben noch nicht erwachsen und da finde ich es wichtig, dass sie rechtzeitig auch eine Hilfe bekommen oder frühzeitig. Rechtzeitig ist vielleicht ein bisschen schwierig formuliert, um auch die weiteren Entwicklungsschritte zum Erwachsenen gehen zu können.
Ja, man hört das ja oft, man soll sich früh Unterstützung holen, aber wo hole ich mir die überhaupt?
Also es gibt ja verschiedene Menschen, die so im Hilfesystem arbeiten, gerade so im System für psychische Erkrankungen. Eine gute Anlaufstelle können auch die Beratungsstellen bei uns in Dortmund sein. Also die sind ja von der Jugendhilfe. Da arbeiten aber eben auch Psychologen, Psychologinnen, die erstmal beraten und gucken können, gibt es eine Auffälligkeit? Genau, oder auch Schulpsychologen, Schulpsychologinnen und eben der Kinderarzt. Und wenn man dann so das Gefühl hat, das könnte schon jetzt ein Fall sein für einen Spezialisten für Gefühle, dann kann man sich in Dortmund auch immer direkt an uns wenden, an die Kinder- und Jugendpsychologen. Psychiatrie in Dortmund-Applerbeck. Wir haben für ganz akute Dinge einen Notdienst, also dass man tatsächlich 24 Stunden am Tag, Tag und Nacht und auch an Feiertagen und am Wochenende zu uns kommen kann. Und natürlich erstmal auch anruft, die Nummer findet man auch im Internet und nachfragt, ist das jetzt was Akutes? Weil manchmal ist das ja auch, dass man selber denkt, oh, das ist jetzt akut, und wir aber zum Beispiel sagen, nein, die müssen nicht heute kommen. Aber zum Beispiel am Montag haben wir immer eine offene Sprechstunde, da kann man jeden Montag kommen und ja, einfach mal sich beraten lassen, ob das denn jetzt auffällig ist, was man auch an Unterstützung geben kann. Also ob vielleicht eine ambulante Psychotherapie notwendig ist oder eine teilstationäre Behandlung oder eine stationäre oder ob auch eine ganz andere Hilfe notwendig ist, weil wir sind ja nicht immer die, die das Kind vielleicht gerade braucht. Also manchmal sagen wir auch, nee, wir denken gar nicht, dass das eine psychische Sache ist, sondern vielleicht gibt es in der Schule Probleme. Wenn es zum Beispiel, und das ist gar nicht so selten, um Mobbing geht, dann muss man ja vielleicht nicht unbedingt als allererstes beim Kind ansetzen, sondern wir sagen, naja, jetzt sprechen Sie bitte mit dem Klassenlehrer, mit Ihrem Kind. Und wenn sich dann nichts ändert oder Ihr Kind anhaltend traurig ist, dann kommen Sie wieder zu uns. Weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt das Kind behandle und in der Schule geht das Mobbing weiter und keiner spricht darüber.
Kommen wir vielleicht nochmal zu den Zugängen. Es gibt eine offene Sprechstunde montags schon mal.
Genau, also montagmorgens gibt es eine offene Sprechstunde. Da ist es aber auch gut, wenn man sich einmal vorher anmeldet. Man muss nämlich auch Dinge mitbringen schon zu diesem Termin.
Also telefonisch funktioniert
genau,
das?
Genau, da kann man sich telefonisch anmelden im Sekretariat und dann kann man wirklich am nächsten Montag schon in die offene Sprechstunde kommen. Dann gibt es eine kurze Beratung und vor allem eine Information über weitere Möglichkeiten. Das heißt, ist vielleicht eine ambulante Diagnostik erstmal notwendig? Also ambulant heißt immer, dass man zu Terminen kommt und am selben Tag auch wieder nach Hause geht. Und Diagnostik bedeutet eigentlich, dass wir mal ein bisschen genauer schauen, ob eine psychische Erkrankung überhaupt vorliegt. Wie machen wir das? Wir haben dafür mehrere Termine, wo wir dann auch ja im 1:1 auch ohne die Eltern miteinander sprechen. Denn wir haben ja eine ärztliche und therapeutische Schweigepflicht. Das heißt, das, was uns die jungen Menschen anvertrauen, das bleibt auch erstmal in dieser therapeutischen Beziehung. Das heißt, man darf auch etwas erzählen, was man vielleicht gar nicht unbedingt den Eltern mitteilen möchte. Weil viele psychische Sorgen und Nöte sind ja auch sehr privat erstmal. Genau, und dann machen wir immer Diagnostik auch im Gruppensetting, das heißt mit anderen Kindern oder anderen Jugendlichen, weil für uns ist auch wichtig, wie verhält man sich denn eigentlich so in der Gemeinschaft. Und wir machen auch Testungen. Wir gucken zum Beispiel auch immer in der Leistungsdiagnostik, wo liegen denn eigentlich Stärken und vielleicht auch Schwächen bei einem jungen Menschen. Genau, und wenn wir dann sagen, ja, eine Therapie ist notwendig, dann gibt es verschiedene Therapieformen. Wir haben zum Beispiel die ambulante Therapie, da kommt man eben auch zu einzelnen Terminen und geht dann wieder nach Hause. Häufig ist das so einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Dafür gibt es die ambulanten Psychiater und Psychologen in Dortmund. Wir als Klinik bieten die teilstationäre und stationäre Therapie an. Beim teilstationären Angebot, da kommt man für den Tag und geht am selben Tag auch wieder nach Hause über mehrere Wochen. Und beim stationären Angebot, da schläft man tatsächlich dann auch in der Klinik die ganze Woche und ist eine Weile dann nicht in seinem gewohnten Umfeld. Das ist dann schon ziemlich spannend und für viele auch eine große Herausforderung. Unsere Klinik ist relativ klein. Wir haben 35 stationäre Behandlungsplätze und 12 tagesklinische Behandlungsplätze. Die Kinder, die zu uns kommen auf die 4 Stationen, die sind zusammen mit anderen Kindern oder eben Jugendlichen in ihrer Altersgruppe. Wir haben eine Kinderstation, da sind so die Grundschulkinder im Alter von 6 bis 10. Dann haben wir eine, ja, so eine Übergangsstation für Kinder zwischen 10 und 14 und dann eine Station, wo die Jugendlichen sind, so zwischen 14 und 18. Und zusätzlich haben wir sogar eine, ja, wir nennen das fakultativ geschützte Station. Das ist eine Station, wo wir ganz besonderen Schutz bieten können für Kinder und Jugendliche, die in einer akuten Gefährdungslage sind. Also zum Beispiel eine Eigen- oder auch eine Fremdgefährdung haben. Was vielleicht nochmal spannend für unsere Zuhörenden sein könnte, wäre, dass wir Spezialambulanzen haben. Und das ist ja genau das, was wir im stationären Bereich nicht haben, dass wir eine Spezialisierung auf einer Station haben. In Ambulanzen haben wir das aber schon. Das heißt, wir haben Spezialambulanz für Trauma, für Essstörung, Mediensucht, für Drogensucht und auch für Säuglinge und Kleinkinder. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. In diesen Spezialambulanzen halten wir auch sehr zeitnah Termine vor, weil zum Beispiel, wenn ein Trauma passiert ist, also die Seele so ganz plötzlich auch eine Verletzung erfahren hat, dann ist das ganz wichtig, dass man auch schnell Hilfe bekommt. Und dann gibt es bei uns auch sehr zeitnah Termine. Und deswegen ist es immer gut, wenn man am Telefon schon mal sagt, worum geht es. Der Zugang über die Ambulanz, da kann man ja zum Beispiel auch montags in die offene Sprechstunde kommen, dann hat man eine ganz kurze Wartezeit. Wenn man auf einen regulären Termin wartet, dann sind das schon in der Regel so 4 bis 6 Wochen, die man dann warten muss auf einen Termin bei uns, auf einen ersten Termin. Und die stationäre Therapie, da kann man sich nicht selber anmelden. Das muss entweder über die Ambulanz laufen, also dass wir sehen, oh ja, da ist eine Notwendigkeit, dass man tatsächlich mal teilstationär oder stationär bleibt. Oder man hat sowieso schon einen niedergelassenen Therapeuten oder eine Therapeutin und die melden bei uns an. Und dann sind die Wartezeiten ein bisschen unterschiedlich nach Altersgruppe und auch nach Jahreszeit. Im Winter werden die Wartelisten immer ein bisschen länger und im Sommer wieder kürzer. Und es ist so, dass man dann schon so auch zwischen 4 Wochen und 6 Monaten wartet. Gerade im jugendlichen Bereich haben wir die längste Warteliste. Mhm. Und die Jugendlichen warten schon so durchaus ein halbes Jahr auf einen stationären Therapieplatz, weil die Nachfrage einfach sehr groß ist tatsächlich.
Wie kann man denn dann überbrücken in der Zwischenzeit?
Überbrücken kann man dann nur über eine ambulante Therapie. Also entweder eine ambulante Begleitung bei uns in der Ambulanz. Das machen wir vor dem stationären Aufenthalt oder eben auch bei seinem ambulanten Therapeuten, bei dem man sowieso schon ist.
Wenn man jemanden hat.
Genau, wenn man jemanden
aber da
hat.
Da braucht man auch oft so lange.
Wenn man noch keinen hat, dann hilft es nur, bei uns in die Ambulanz zu gehen und dann sind wir auch da. Genau, was wir nicht machen, ist nach dem Aufenthalt dann eine lange Psychotherapie anbieten, weil wir tatsächlich die Institutsambulanz dann ja für die Vorbereitung des Aufenthalts da sind. Es sehr viele niedergelassene Therapeuten gibt in eigenen Praxen, die dann eben die ambulante Therapie anbieten. Das können wir als Krankenhaus nicht anbieten.
Wie ist das denn? Also man verpasst ja dann noch ganz viel in der Schule.
Ja, das stimmt. Man kann in der Zeit nicht in seine, ja wir nennen das Heimatschule gehen. Wir haben eine Klinikschule, die Frieda-Kahlo-Schule. Und die Kinder und Jugendlichen, die bei uns teilstationär oder stationär sind, die gehen auch bei uns zur Schule. Das heißt, vormittags nach dem Frühstück sieht der Therapietag so aus, dass erstmal Schule ansteht. Und ja, man hat auch wirklich so einen festen Therapieplan den Rest des Tages. Das heißt Einzeltherapie, Gruppentherapie, Familientherapie und wir haben auch die Fachtherapien. Wir haben einmal die Bewegungstherapie, das ist die Mototherapie. Und ja, da kann man sich anders als im Sportunterricht in der Schule tatsächlich einfach nochmal ganz frei bewegen und da auch nochmal Gefühle ausdrücken, ohne Worte dafür haben zu müssen. Und ja, auch so Herausforderungen annehmen. Das stärkt auch total das Selbstbewusstsein. Wir haben ein Riesentrampolin, wir haben eine Kletterwand. Bei uns kann man Bogen schießen, wir gehen zum Bouldern. Und man kann aber auch einfach in der Turnhalle, das ist bei uns die Rotunde, toben. Ja, oder auch mal vielleicht beim Billardspielen ein bisschen entspannen. Also jeder findet so das Angebot, was er dann auch gerade braucht. Das darf man frei wählen. Genau, dann haben wir die Kunsttherapie. Da kann man tatsächlich sehr gestalterisch auch Gefühle ausdrücken, ohne Worte. Das ist nochmal so eine Möglichkeit, auch sich ja mit dem eigenen Störungsbild auseinanderzusetzen und ja manchmal das auch einfach nochmal künstlerisch aufzuarbeiten. Das nutzen wirklich ganz viele Kinder und Jugendliche sehr gerne. Dann haben wir die Musiktherapie, wo tatsächlich ganz, ganz viele Instrumente zur Verfügung stehen. Und es geht nicht wie in der Musikschule darum, dass man ein Stück erlernt, sondern tatsächlich Gefühle auszudrücken über ja, die Musik und die Melodien und das auch gemeinsam der Musiktherapeutin. Und ja, in der Ergotherapie ist es so, dass es bei uns um eine sehr alltagsorientierte Betätigungstherapie geht. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen entscheiden selber, was möchte ich denn hier für mich lernen? Also möchte ich vielleicht lernen, mir einen Wochenplan zu machen, wann ich was erledige? Möchte ich vielleicht lernen, wie ich ein Rezept nachkoche? Möchte ich lernen, wie ich alleine Bahn fahren kann. Und das ist wirklich auch nochmal so eine Möglichkeit, ganz viel zu schaffen, was vielleicht vorher nicht ging. Und wir haben zum Beispiel ganz viele Kinder und auch Jugendliche, die bei uns die Uhr erstmalig lernen. Die meisten Menschen haben ja eine Digitaluhr, aber tatsächlich sagen, Mensch, ich möchte auch mal so eine Uhr am Bahnhof verstehen und das dann einfach lernen. Ne? Und jeder kann da individuell ohne irgendwelche Schamgefühle nochmal schauen, was ist mir gerade wichtig, unabhängig davon, was vielleicht die Schule will oder die Eltern wollen. Und die Fachtherapien sind zusätzlich zu diesen reinen Gesprächspsychotherapien, die man dann eben hat, wo es ja immer um die Gefühle geht und das macht manchen auch so ein bisschen Angst, sind einfach nochmal ja, so ein Zugang auf dieser Ebene ohne Worte. Das fällt vielen etwas leichter. Und was wir auch in unserer Klinik haben, sind ein paar Besuchshunde, die dann die Therapeuten oder auch zum Beispiel unsere Sozialarbeiterin begleiten. Und der Zugang zu Tieren ist natürlich auch etwas sehr Wertvolles. Das würden wir gerne auch in den nächsten Jahren nochmal ausbauen mit tiergestützter Therapie.
Und der Tagesablauf ist dann tatsächlich so, dass erst die Schule besucht wird und ab Mittag oder Nachmittag stehen Therapien an.
Genau, also jeder hat so einen individuellen Stundenplan und Schule steht für alle auf dem Programm. Da kommen wir auch bei uns nicht drum rum, aber das in den kleinen Gruppen und häufig ist das nochmal eine ganz andere Erfahrung natürlich auch zur Schule. Und die Therapien finden den ganzen Tag statt. Also es kann eigentlich schon sein, dass morgens eine Aktivierung stattfindet und dann nach dem Frühstück dann erstmal Schule auf dem Programm steht. Dann vielleicht mittendrin die Einzeltherapie, danach nochmal Schule. Und genau, da ist auch jeder Tag anders. Es gibt auch Ausflüge, also jede Station macht auch Ausflüge. Ist dann häufig häufig einen Nachmittag in der Woche und können auch manchmal selber Zeiten freigestalten. Also gerade auf der jugendlichen Station, da wird auch selbst gekocht. Das heißt, die Jugendlichen gehen auch einkaufen, kochen dann am Abend. Und genau, auf allen anderen Stationen wird das Essen angeliefert. Da kochen wir das nicht selbst, aber unsere Jugendlichen schaffen das schon. Und das ist dann natürlich auch ein wichtiger Teil der Tagesstruktur bis hin zum Freitag, wo auf der jugendlichen Station dann auch eine Me-Time ansteht und jeder auch einfach mal das macht, was ihm gerade gut tut. Also auch solche Sachen sind dann im Zeitplan. Während auf der Kinderstation alles ein bisschen strukturierter ist und auch natürlich mehr Vorgaben sind, damit die Kinder den Tag gut gestalten können.
Es hört sich alles sehr einladend, behütet und gut durchdacht bei Ihnen an. Auch Grundschulkinder werden stationär aufgenommen, bleiben dann mit einer Begleitperson bei Ihnen oder funktioniert das auch schon so, dass sie alleine bleiben?
Ja, tatsächlich bleiben die bei uns dann schon alleine und wir haben keine Eltern-Kind-Station leider, wie es sie in manch anderen größeren Kliniken auch gibt. Wir nehmen dann die Kinder auf, deswegen auch erst ab dem Grundschulalter und die bleiben dann schon auch mehrere Wochen stationär bei uns ohne die Eltern, wobei wir die Eltern, egal in welcher Altersgruppe, sehr eng einbeziehen. Mhm. Also wir machen Familientherapie, die Eltern kommen zur Hospitation, sie nehmen an der Multifamilientherapie teil und genau, und die Kinder sind auch und auch die Jugendlichen zu Belastungserprobung, also unter der Woche und auch am Wochenende zu Hause in ihrem System. Der Ansatz ist immer der, dass wir die Familien und das System begleiten wollen und unsere Kinder und die jungen Menschen, die zu uns kommen und ja, dass die Veränderung im System geschehen muss. Also das hilft nicht, wenn das Kind sich bei uns verändert und dann nach mehreren Wochen zu Hause ist und sich da nichts verändert hat. Für uns ist das wichtig, dass die Kinder und die jungen Menschen sich zusammen mit ihrem System auf den Weg machen in Richtung Veränderung.
Also auch die Eltern müssen was verändern.
Ja, häufig ist das so, dass, also wenn wir gemeinsam schauen und auch ein Störungsmodell erarbeiten, dass ja viele daran beteiligt sind, dass sich die Situation verbessern kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Jugendlichen habe, der eine Angststörung hat und das nicht mehr schafft, ja alleine das Haus zu verlassen, alleine einkaufen zu gehen, dann ist es ganz wichtig, dass Freunde, Familie, Geschwister, Großeltern zur Seite stehen, dass die unterstützen, motivieren, ne? Vielleicht bis zum Supermarkt begleiten, vielleicht auch mit durchgehen und begleiten, dass derjenige wieder mal selber einkaufen geht. Ne? Das heißt, gerade so, wir nennen das Expositionsübungen, da ist das total hilfreich, wenn das System mitmacht, wenn nicht nur wir als Therapeuten das dann begleiten. Und manchmal ist das so, dass in einem System ja zu viel Schutz ist, dass zum Beispiel die Eltern sagen, dann mache ich das für dich, dann zahle ich an der Kasse für dich. Und das ist natürlich ja erstmal so der Wunsch, dem Kind ja vielleicht die ungeliebte Herausforderung abzunehmen, weil wir das als Erwachsene gut können. Aber auf Dauer hilft es nicht, sondern führt eher dazu, dass dann zum Beispiel bei einer Angsterkrankung ja Ängste vielleicht sogar noch mehr werden, als dass dann eine Angst abgebaut wird. Und das versuchen wir mit den Eltern und mit unseren Patienten zu erarbeiten. Und genau, und dafür brauchen wir natürlich die Eltern, aber eben auch das System drumherum.
Ja klar, ich glaube, das können wir uns alle gut vorstellen, die wir selber auch Kinder haben, dass man oft dazu neigt, denen Dinge abnehmen zu wollen.
Ja, ich kriege irgendwie auch das Gefühl, ich würde gerne mal schauen kommen oder sie besuchen kommen und mir das anschauen.
Wir hatten im letzten Jahr auch einen Tag der offenen Tür. Das wollen wir jetzt auch regelmäßig machen. Allerdings haben wir gesagt, wir machen das alle 3 Jahre. Das heißt, das muss ich überlegen.
2 Jahre dann noch, muss ich warten.
Genau. Und dann freue ich mich, wenn Sie beide auch vorbeikommen natürlich.
In 2 Jahren sind wir dabei, ja. Auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, wir danken Ihnen, liebe Heidi Igel, für das tolle Interview, für die Einblicke und dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen.
Ich danke Ihnen. Es war sehr spannend hier, sich auszutauschen und ich freue mich, dass ich die Klinik vorstellen durfte und ja, vielleicht der ein oder andere sagt, ich habe vielleicht doch ein Problem und schau da mal vorbei und habe jetzt ein paar mehr Informationen, wie es so in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie aussehen kann.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss.